Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die Geschichte spricht gegen die deutschen Fußballer. Das letzte EM-Spiel gegen Spanien verloren. 0:1 im Finale 2008. Der letzte Pflichtsieg in einem Pflichtspiel gegen Spanien 1988. 2:1 damals. Immerhin, das war auch bei einer Heim-Europameisterschaft. Und so hofft das DFB-Team darauf, dass sich diese gute Seite der Geschichte wiederholt. Morgen im EM-Viertelfinale. Felix Mansel.
Spanien gegen Deutschland, der ultimative Kracher dieser Euro. Bundestrainer Nagelsmann bleibt realistisch.
Kann man weiterkommen, man kann aber auch ausscheiden. Gleich wird der spanische Trainer auch, wenn er genauso offen und ehrlich ist wie ich, genauso sagen.
Aus der spanischen Ecke hört man aber andere Töne. Spanien sei die beste Mannschaft des Turniers und man werde gegen Deutschland gewinnen. Ohne Zweifel. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist klar, wie er spielen will. Er hat einen Plan.
Da gehört natürlich ein defensiver Ansatz dazu, den wir haben, in verschiedenen Varianten. Die Spanier werden sich nicht nur auf eine Situation einstellen können und es gehört auch dazu, dass wir den Anspruch haben, selbst den Ball zu haben.
Das wirft die Frage auf, Deutschland mit Sané oder Wirtz? Sportschau-Experte Thomas Broich ist glasklar, besonders vor dem Hintergrund, dass Spanien wahrscheinlich wieder früh und hoch verteidigen wird.
Mein Favorit für dieses Spiel wäre Wirtz für Sané. Mit diesem Pressing muss man rechnen, mit diesem aggressiven Gegenpressing vor allem auch, dass ich Musiala und Wirtz in der Verantwortung, diese Situation aufzulösen. Die sind so gut in engen Räumen, dass tatsächlich da der Schlüssel zu unserem Spiel liegen wird, weil wir brauchen Ballbesitz.
Also steht Wirtz nun in der Startelf. Julian Nagelsmann winkt ab.
Ja, ich kann die Frage beantworten, aber ich will sie nicht beantworten. Man versucht immer so ein bisschen ein Drehbuch zu schreiben, wie so ein Spiel verläuft.
Die Defensivregie werden aller Voraussicht nach Rüdiger und Tah führen. Die schnellen spanischen Flügelstürmer Williams und Yamal sind die nächsten Probleme, die auf das DFB-Team zukommen werden. Die beiden spanischen Wunderkinder, einer rechts, der andere links, ziehen gerne zur Mitte. Raum und Kimmich müssen sich intensiv kümmern.
Mitte zumachen. Zusammengefasst ist es so. Da ist dann auch der Vorteil eines Verteidigers. In der Mitte wird man dann meistens unterstützt von einem Sechser oder von einem Innenverteidiger.
Stichwort Mitte. Dort wird das Spiel voraussichtlich entschieden. Der Spanier Rodri, der Deutsche Kroos, zwei Superstrategen, zwei Dirigenten, zwei, die sagen, wie gespielt wird. Spanien gegen Deutschland. Kann gut sein, dass der Gewinner dieser Partie auch Europameister wird.
Unterdessen weiß das türkische Team immer noch nicht, ob ihr Verteidiger Mehir Demiral am Samstag gegen die Niederlande mitspielen darf. Die UEFA ermittelt ja gegen ihn, weil er beim Jubel gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt hat, der auch die Erkennungsgeste der rechtsextremen Grauen Wölfe ist. Und der Fall sorgt auch für diplomatische Verstimmung zwischen Deutschland und der Türkei, berichtet Efi Seibert.
Die aktuellen Spieler, die sich mit dem Wolfsgruß beschäftigen, sind keine Fußballer mehr, sondern Ministerinnen, Botschafter und Parteien. Und jetzt sogar noch ein Präsident. Das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, zum Spiel Türkei gegen die Niederlande am Samstag nach Berlin zu fliegen. Dafür sagte er sogar eine wichtige Reise nach Aserbaidschan ab. Damit hat das diplomatische Hickhack rund um den Wolfsgruß auf dem Fußballfeld jetzt auch die oberste staatliche Ebene erreicht, zumindest in der Türkei. Den Anfang machte die deutsche Innenministerin. Sie hat gesagt, die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die EM-Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Das nahm ihr die Türkei krumm. Sie reagierte prompt und bestellte gleich mal den deutschen Botschafter ein. Das Außenministerium in Ankara antwortete der deutschen Innenministerin, die deutsche Reaktion sei fremdenfeindlich. Damit lag der Ball wieder in Berlin. Und das Auswärtige Amt hat ebenfalls prompt reagiert und wiederum den türkischen Botschafter offiziell einbestellt. Das ist ein ziemlich harscher diplomatischer Rüffel. Und heute Vormittag war es soweit, der türkische Botschafter war im Außenministerium. Mehr wollte das Auswärtige Amt dazu nicht sagen.
Welche politische Wirkung der Sport haben kann, zeigt auch ein Fußballspiel, das heute vor 70 Jahren in Bern stattgefunden hat. Deutschland siegt gegen die hochfavorisierten Ungarn mit 3:2 und die junge Bundesrepublik gewinnt nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern auch ein Stück Selbstwertgefühl 9 Jahre nach Kriegsende. Spieler des Teams leben nicht mehr, aber Matthias Friebe hat einen Fan getroffen, der im Stadion mit dabei war.
60.000 Menschen sind an diesem 4. Juli im Wankdorf-Stadion von Bern. Es regnet in Strömen beim Finale der Fußball-WM 1954. Unter ihnen auch der damals 19-jährige Heinz Hiller aus Dortmund.
Ich war in der Lehre und mein Chef hatte für sich eine Karte besorgt. Es war eine kleine Firma, 5, 6 Leute. Und plötzlich frug er mich, ich weiß nicht, ob er krank war oder ob ich durfte, ich weiß es nicht, ob ich fahren wollte.
Der junge Auszubildende muss nicht lange überlegen.
Ja, ich sag gerne. Ja, dann bin ich dahin. Mit dem Bus sind wir gefahren. Die Karte kostete 89 Mark. Und die Eintrittskarte 7,50 Mark. Stehplatz.
Vor dem Finale hatte er die WM in der Schweiz schon verfolgt. Auf einem der zwei Fernseher im Dorf. In der Reithalle und im Schaufenster eines Radio- und TV-Geschäfts. Jetzt ist er in Bern und die deutsche Mannschaft liegt früh zurück.
Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten,
kommentiert Herbert Zimmermann, als die Ungarn schnell 2:0 führen.
Als 2:0 stand, da habe ich gedacht, wir müssen, bis zur Halbzeit müssen wir das ausgleichen, sonst haben wir keine Chance.
Und genau das sollte dann auch eintreffen.
Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2:0, es steht 2:1 nur noch für Ungarn. Und das sollte unserer Elf Mut und Selbstvertrauen geben.
Das Wunder von Bern nimmt seinen Lauf, Heinz Hiller mittendrin.
Als ich nach Hause kam, hatte ich lauter Streben auf dem Rücken. Da sagt meine Mama, wo hast du das denn her? Da erinnerte ich mich, dass eine Frau hinter mir stand mit dem Schirm, die hat immer auf meinem Rücken rumgetrommelt.
Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
Das Finale von Bern ist das einzige WM-Endspiel, das Heinz Hiller live im Stadion erlebt hat. Fußball spielt aber bis heute in seinem Leben eine Rolle. Seit 40 Jahren besitzt er eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund, geht auch mit fast 90 immer noch hin. Einen besonderen Platz in seinem Herzen wird das Finale von Bern 1954 aber immer haben. Das Programmheft von damals hat er jetzt dem Deutschen Fußballmuseum zur Verfügung gestellt.
Das liegt zu Hause bei mir rum. Ist natürlich nass, weil es den ganzen Tag geregnet hat da. Aber das ist das Originalprogramm. Das habe ich 50 Jahre zu Hause aufbewahrt, auch immer gezeigt. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, verflixt doch mal, was würden Sie damit zu Hause?
Matthias Riebe mit einem Zeitzeugen des WM-Endspiels 1954. Alexander Zverev ist durchaus bekannt dafür, auch in frühen Runden von Grand Slams mal Sätze abzugeben. In Wimbledon spart der beste deutsche Tennisspieler aber auch in Runde 2 seine Kräfte und gewinnt glatt in 3 Sätzen. Ina Kast fasst den Tag zusammen.
An einem Turniertag ohne Regenunterbrechungen, aber mit ziemlichem Wind, hat sich Alexander Zverev ganz locker in die dritte Runde von Wimbledon gespielt. Wie schon in den ersten beiden Matches hat er auch gegen den US-Amerikaner Marcus Giron keinen Satz verloren. Ausgeschieden sind 3 andere deutsche Tennisprofis. Laura Siegemund hat es der großen Favoritin Jelena Rybakina zwischenzeitlich sehr schwer gemacht. Die Deutsche zeigte viel Varianz in ihrem Spiel und gewann gegen die Kasachin sogar einen Satz. Am Ende ist sie aber ausgeschieden, genau wie Jule Niemeyer, die gegen die Ukrainerin Svitolina überhaupt keinen guten Tag erwischte. Daniel Altmaier zwang Denis Shapovalov in einen entscheidenden 5. Satz, ging nach 3,5 Stunden aber als Verlierer vom Platz. Überraschenderweise hat der 7-malige Wimbledon-Champion Novak Djokovic bei seinem Sieg über einen absoluten Außenseiter aus Schottland einen Satz abgegeben.
Es gab Ausgaben der Tour de France, da wusste man schon vor Beginn einer Flachetappe, wer wahrscheinlich gewinnen wird. Zu dominant war so mancher Sprinter. In diesem Jahr ist das anders. Das beweist heute auch wieder der Massensprint auf der 6. Etappe. Holger Gerska.
Im 3. Massensprint dieser Tour gab es den 3. Sieger und wieder gewann keiner aus dem allerengsten Favoritenkreis, sondern der niederländische Meister Dylan Groenewegen, der bislang in den Sprints noch nicht überzeugen konnte. Er hatte die richtige Fahrbahnseite gewählt und gewann den Sprint ganz, ganz knapp. Für ihn war es der 6. Tageserfolg bei der Tour de France. Vor 7 Jahren hat er auch mal das große Finale in Paris gewonnen. Er setzte sich durch vor Jasper Philipsen aus Belgien, der wieder Zweiter wurde, und vor dem Eritreer Binyam Girmay. Phil Bowers hatte mit die höchste Endgeschwindigkeit, aber er kam nicht mehr weiter in diesem Finale als auf Platz 5. Trotzdem das bislang beste Resultat eines deutschen Sprinters hier. Platz 10 für Pascal Ackermann. An der Spitze der Gesamtwertung bleibt alles unverändert. Im Zeitfahren wird Tadej Pogacar im gelben Trikot als Letzter starten.
Beim CHIO in Aachen haben die irischen Springreiter den Nationenpreis gewonnen vor Mexiko. Die deutsche Mannschaft erreicht Platz 6. Besser ist es zuvor für die Deutschen in der Dressur gelaufen, berichtet Jan Wochner.
Mit einem breiten Grinsen freute sich die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte. Die 7-malige Olympiasiegerin Isabel Werth gewann den Grand Prix beim CHIO nach einer guten Vorstellung auf Wendy, knapp vor Ingrid Klimke und Frederik Wandres. Durch den Dreifacherfolg sicherte sich die deutsche Equipe natürlich auch den 1. Platz in der Nationenwertung. Am Ende trennte die 3 Deutschen auf dem Treppchen in der Wertung weniger als 1 Prozentpunkt. So bleibt das Rennen um die 2 verbliebenen deutschen Dressurstartplätze für die Olympischen Spiele weiter offen. Die besten Karten hat jetzt aber Isabel Werth. An diesem Wochenende noch soll hier in Aachen entschieden werden, wer neben der bereits qualifizierten Jessica von Bredow-Werndl in Paris für Deutschland starten darf.
Und damit geht diese Ausgabe von Sport aktuell zu Ende. Mein Name ist Maximilian Rieger. Nach den Nachrichten um 23 Uhr gibt es dann in Das war der Tag Details zur Wahl in Großbritannien. Danke fürs Zuhören.